Willkommen zur 40. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars und heute soll es um einen japanischen Film aus dem Jahre 2006 gehen. Und zwar um den Anime Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Dieser Anime basiert auf einem Roman von Yasutaka Tsutsui. Und dieser Roman wurde schon in den 60ern veröffentlicht. Das heißt also, das ist gar nicht so neuer Stoff und der wurde auch schon zigmal adaptiert. Also es gibt, glaube ich, mehrere Mangas, es gibt mehrere Filme, also es hat irgendwie in den 70ern schon angefangen, dass man daraus eine Fernsehserie gemacht hat und dann gab es eben verschiedene Adaptionen. Und zuletzt hat man, glaube ich, aus diesem Film hier einen Manga gemacht, weil sich die Story doch ein bisschen unterschieden hat. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist auch wohl so eine Art Fortsetzung des Romans. Aber den Anime kann man auch verstehen, wenn man eben die Fortsetzung, wenn man diesen Roman eben nicht gelesen hat. Der ist übrigens auch erst 2011 überhaupt auf Englisch zum ersten Mal erschienen. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis der überhaupt zugänglich war. Der Regisseur von Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist Mamoru Hosoda. Der hat zum Beispiel Folgen für diverse Anime-Serien gemacht, für Digimon und One Piece. Der hat aber auch den grandiosen Wolf Children und Summer Wars gedreht, was zwei sehr, sehr schöne Anime-Filme sind. Ja, aber worum geht es in Das Mädchen, das durch die Zeit sprang? Es geht um ein Mädchen namens Makoto, die ist 17 Jahre alt und ja, geht halt noch zur Schule. Sie hat zwei Freunde namens Chiaki und Kosuke. Mit denen spielt sie halt nach der Schule Baseball oder geht mal Karaoke machen mit denen. Ja, sie ist eigentlich eine ganz normale Schülerin, etwas tollpatschig. Also die Figur hat mich ein bisschen an Bunny aus Sailor Moon erinnert. Also sie schreibt hin und wieder schlechte Noten. Sie ist also teilweise lebensgefährlich, tollpatschig. Und ihr passieren ständig Missgeschicke, die böse ausgehen können. Jedenfalls ist Makoto dann eines Tages in der Schule an so einer Art Aufräumdienst beteiligt. Also nach dem Unterricht werden da von Schülern eben die Klassen auf Vordermann gebracht, so Klasse ausfegen und ein bisschen aufräumen und so. Und Makoto soll Hefte von einem Klassenraum in so einen Vorbereitungsraum für Lehrer bringen. Und sie kommt dann eben in diesen Raum hinein mit den Heften auf dem Arm und sie hat das Gefühl, sie ist nicht ganz alleine. Sie hört Dinge und sie sieht Dinge. Und ja, beim Ablegen der Hefte stolpert sie oder rutscht aus und fällt hin. Und wie wir dann sehen, was sie erst nicht mitbekommt, sie fällt auf etwas, das aussieht wie eine kleine Nuss oder eine Glocke. Und plötzlich ist sie verschwunden. Sie stellt dann schnell fest, dass sie Zeitreisen kann. Also dieses Ding, auf das sie gefallen ist, war offenbar eine Art Gerät oder ein Gegenstand, der ihr die Fähigkeit verliehen hat, durch die Zeit zu reisen. Das Schöne an diesem Film ist jetzt eigentlich, dass es eigentlich gar nicht um Zeitreisen geht, sondern es geht um zwischenmenschliche Dinge. Und das macht diesen Film, glaube ich, wieder interessant. Denn ich meine, wir haben nun mal 100.000 Zeitreisefilme und viele davon ruhen sich eben auf den gleichen Dingen aus. Aber Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, macht einige Dinge grundlegend anders. So ein bisschen wie bei Die Frau des Zeitreisenden, wo es vielmehr darum geht, wie beeinflusst das Zeitreisen eigentlich die Beziehungen von Makoto? Und es bedient auch so ein bisschen etwas, das, glaube ich, viele Teenager kennen. Also sie tun etwas Peinliches oder sie sind in einer peinlichen Situation und möchten gerne woanders sein oder die Chance bekommen, diese Situation nochmal zu ändern. Und genau das macht Makoto dann im Grunde auch. Also sie fängt an, so Kleinigkeiten zu machen. Wir lernen vorher, bevor sie diese Fähigkeit erlangt, dass ihre Schwester einen Pudding gegessen hat, den sie gerne gehabt hätte. Also springt sie zurück in der Zeit und isst diesen Pudding, bevor ihre Schwester das tun kann. Oder einer ihrer beiden Freunde gesteht ihr, dass er in sie verliebt ist. Und sie erwidert diese Gefühle aber nicht, möchte die Freundschaft natürlich nicht gefährden und ist es hier sichtbar, es ist ihr einfach unangenehm, diese Situation. Also springt sie in der Zeit zurück und versucht, diese Situation irgendwie zu ändern, dadurch, dass sie eben weiß, was kommt. Sie verbessert natürlich ihre Noten, weil sie ja die Antworten auf die, weil sie ja die ganzen Fragen schon kennt und dann viel gezielter lernen kann. Oder sie versucht, Leute miteinander zu verkuppeln und wenn es nicht klappt, springt sie halt wieder in der Zeit zurück und versucht es nochmal mit den neuen Informationen, die sie dann hat. Sie windet sich aber auch teilweise aus lebensgefährlichen Missgeschicken. Also ihre Bremsen funktionieren zum Beispiel nicht am Fahrrad und sie fährt dann einen Abhang hinunter und am Ende des Abhangs ist eine liegen Schienen und ein Zug fährt dort lang. Und da ist es natürlich sehr praktisch, wenn man in der Zeit zurückreisen kann und dann eben nicht an diesem Zug sterben muss. Und das ist, glaube ich, auch schon eine der ersten Szenen. Also es geht insgesamt eben um diese zwischenmenschlichen Dinge und um die übergeordnete Geschichte fand ich gar nicht so interessant. Die wird auch ein bisschen erzählt, aber man spürt halt, dass das nur, also was da wirklich passiert, woher dieses Gerät kommt und wer mit diesen Sachen zu tun hat. Man merkt einfach in dem Film, dass das Nebensache ist. Das ist einfach gar nicht so wichtig. Und der Film konzentriert sich eben darauf, diese Beziehungsebene der Figuren auszuleuchten und zu gucken, wie das beeinflusst wird. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dieser ganze Film fühlt sich auch durch seinen Soundtrack so ein bisschen an wie ein heißer Sommertag. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es gibt eben anime-typisch manchmal relativ lange Einstellungen oder Dinge, wo gar nicht, Szenen, wo gar nicht gesprochen wird und dadurch, dass der Film im Sommer spielt, man hört so die Grillen zirpen, ist der Film schon, fühlt sich schon ein bisschen schwer an. Also dieser ganze Film hat sich für mich angefühlt, wie wenn es im Sommer richtig, richtig warm ist und dann geht so ein bisschen der Wind, aber der Wind ist nicht so richtig kühl, sondern ist selbst auch warm. Also so fühlt sich dieser ganze Film an. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass es sich eben vor allem an Jugendliche richtet. Kann man natürlich auch als Erwachsener gucken. Ich denke, dann hat das noch so einen Nostalgieeffekt. Also man, wie gesagt, mit diesen peinlichen Situationen, ich glaube, in denen haben wir alle schon mal gesteckt. Und sich dann vorzustellen, wie es gewesen wäre oder aus welchen Situationen man sich eben mit so Zeitreisen herausgewunden hätte, ist vielleicht dann ja von einer älteren Perspektive aus sogar noch interessanter, sich anzusehen. Ja, die Musik ist manchmal ein bisschen aufdringlich und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem asiatischen Stil, dass versucht wird, so ein bisschen die Gefühle, die man jetzt haben soll, nicht zu unterstreichen, sondern so ein bisschen zu diktieren. Also es gibt Szenen, da finde ich, passt die Musik und der Ton passen nicht so richtig zum Bild von der Dramatik her und was dann da, was dort passiert und was die Musik suggeriert, was man da dann fühlen soll. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Filmen so und ich glaube, im asiatischen Raum ist das sowieso noch mal etwas anders. Ab nächster Woche geht's hier weiter mit dem Monster May. Das heißt, ich werde in den nächsten Wochen, in den Episoden im Mai, Filme vorstellen, in denen Monster vorkommen. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.